Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zur neuen Episode des Brain Boosted Transformation Podcasts zum Thema Mut zur Zuversicht. Diese drei Wörter treffen gerade den Nerv der Zeit. Und das merken wir daran, dass das Buch mit dem Titel Mut zur Zuversicht von Dr. Katharina Roos und Vera Starker nach der Veröffentlichung innerhalb von einer Woche schon in der Bestsellerliste vom Spiegel gelandet ist. Und ich freue mich ganz besonders, beide hier als Gäste begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Vera, und herzlich willkommen, Katharina, oder besser gesagt, Tine. Ich freue mich extrem, dass ihr beide hier da seid, dass wir über das Thema sprechen können.
Ja, vielen Dank, liebe Maria, für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein bei dir.
Ich freue mich auch. Es ist sehr schön, dass du uns eingeladen hast. Vielen Dank, Maria.
Tine, du bist promovierte Pädagogin, Coach, Mediatorin, führende Expertin für kollaborative Mitarbeiterbefragungen und als Unternehmerin, Co-Founderin von Netzwertpartner GmbH setzt du dich für die Arbeitswelt der Zukunft ein. Und du bist auch Bürgerrätin für Bildung und Lernen und da setzt du dich öffentlich für die Potenziale der Gesellschaft von morgen ein. Und Vera, du bist Wirtschaftspsychologin, mehrfache Autorin im Bereich New Work and Change und Co-Founderin des Berliner Think Tanks Next Work Innovation. Also von dem, was ihr tut, beide habt ja absoluten Fokus auf gelungene Zukunftsgestaltung, würde ich mal sagen. In der Episode werden wir hauptsächlich über die Bedeutung, die Notwendigkeit und die Power dieser Worte, Mut zur Zuversicht sprechen. Warum braucht's das gerade? Wollt ihr denn mal kurz auch erzählen, wann hat sich denn der Gedanke zum ersten Mal verfestigt, dass dieses Buch geschrieben werden muss?
Da ich das quasi so initial verantworte, das Thema, fange ich einfach mal an, weil das quasi die historisch richtige Reihenfolge ist. Ich komme ja aus dem Hypnosystemischen und das Hypnosystemische ist quasi ein strukturiertes Arbeiten mit unbewussten Prozessen. Ja, also wir nehmen uns A vor und gucken uns dabei zu, wie wir B machen. Das ist wahrscheinlich auch den Hörerinnen und Hörern ein nicht ganz unbekanntes Phänomen. So, und im Hypnosystemischen ist das Prinzip der Aufmerksamkeitsfokussierung unglaublich wichtig. Ne? Also sprich, wohin leuchte ich eigentlich meine Aufmerksamkeit, wohin richte ich die eher auf das Positive, auf das Negative und inwieweit prägt diese Entscheidung mein Erleben? Das ist so in Kürze das Prinzip dahinter. Und ich habe sehr gemerkt, vor anderthalb Jahren eigentlich schon, dass diese multiple Krisensituation wirklich anfängt, einen Unterschied zu machen, wie Leute reden über die Phänomene um sie herum, wie sie das erleben, wie sie sich äußern. Und ich bin halt vom Typ her nicht nur, weil ich so ausgebildet bin, sondern vom Typ her, ich fange sofort an, reflexhaft nach Lösungen zu suchen oder nach Ansätzen zu suchen. Da kann ich quasi gar nichts gegen tun. So, und dann habe ich mich sehr beschäftigt, habe viel gelesen, Studien angeguckt und so. Und dann habe ich eines Samstags morgens mit der Tine telefoniert. Und dann habe ich gesagt, Tine, mich beschäftigt es so unglaublich. Und es hat genau 5 Minuten gedauert, Tine. Also länger war es wahrscheinlich nicht, wo sie gesagt hat, Vera, wir machen das zusammen. Wir müssen da jetzt irgendwie rangehen. Wir müssen ein Buch schreiben. Wir machen das jetzt. So, das war also samstags morgens, ich glaube früh war es, ne, Tine? Ja. Und so ist es zustande gekommen. Es war wirklich eine Beobachtung des Außen und ein Gefühl, hier verändert sich was nicht zum Guten.
Also du hast vor anderthalb Jahren das schon gemerkt, also auch an den Narrativen, die man sich erzählt hat, dass sich da die Aufmerksamkeit der Menschen da anders richtet und dann entsprechend auch die Geschehnisse anders abliefen. Das heißt, im Prinzip alles deutete dann auf eine krisenhafte Stimmung hin. Und Tine, als du dann den Anruf bekamst von Vera, was hat denn in dir innerhalb von diesen 5 Minuten so resoniert, dass du sagst, ja, unbedingt?
Ich hatte so gar keine Zweifel an diesem Thema. Es war einfach so glasklar, dass das sein muss. Und also wir arbeiten ja beide viel an einfach großen Transformationsprozessen in Organisationen und kommen da immer wieder an die Frage, warum scheitern die denn? Was ist denn das? Und immer, wenn wir sprechen, sprechen wir auch über gesellschaftspolitische Themen. Unsere Gespräche werden auch samstags morgens oder sonntags abends immer ein bisschen länger, weil es einfach uns auch so wichtig ist. Und also ich habe einfach eine Energie und eine Kraft in mir hochsteigen, merken, dass es eigentlich überhaupt unmöglich war, es nicht zu tun. So.
Also da musste was passieren und da musste
Ja.
das, was euch beschäftigt, diese gesellschaftspolitischen Fragen, die Dinge, die angepackt werden müssen, die Lösungen, die gefunden werden wollen, da habt ihr gedacht, das ist nicht nur etwas, was uns angeht, sowieso nicht, weil ihr euch ja beruflich ja in unterschiedlichen Rollen damit beschäftigt, aber das musste raus, das muss die Bevölkerung einfach in Form eines Buches bekommen.
Ja, unbedingt. Also auch weil wir einfach so diese Kraft spüren, dass da Veränderung möglich ist. Und wir haben gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass das gesellschaftlich so kippt. Und eigentlich sind wir doch so viele tolle Menschen auf der Welt, die so vieles in kleinen Schritten bewirken können. Brauchen wir einen Mutmacher. Und wir haben gesagt, wir wollen uns auch gerne mit dem Thema beschäftigen. Also, dass wir wirklich, es hat uns auch interessiert, was es denn heißt. Also, wir wollten auch näher einsteigen, in das Thema und es näher beleuchten.
Sagt es auch gerade Tine, es braucht einen Mutmacher. Warum braucht es Mut und vor allem, warum braucht es überhaupt Mut zur Zuversicht?
Das hängt ein Stück weit damit zusammen, was unser Verständnis von Zuversicht ist. Tine und ich haben ich würde mal sagen, einen kleinen Reflex, nämlich, dass wir immer sofort gucken, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft? Wie wird es denn da definiert? Was ist denn da eigentlich so die Lage? Und auf der anderen Seite hatten wir beide sehr schnell so eine intuitiv ähnliche Vorstellung von, was ist eigentlich Zuversicht? Wir haben es beide assoziiert mit einem Tun. Also nicht ein, ich warte ab und es wird schon, sondern dass Zuversicht etwas mit Tun zu tun hat. Und dann war klar, wenn wir etwas tun können, wollen, sollen, müssen wir ja auch einen klaren Blick auf die Situation haben. Wir können ja nicht irgendwas einfach tun. Das heißt, wir brauchen die Beschäftigung mit dem, wie es ist. Und das, wenn man dann wirklich sich damit beschäftigt, wie es ist, wenn man sich die Studien anguckt, ob das zum Klima ist, ob das zu der politischen Situation ist, also zur Abwendung der Menschen von der politischen Situation oder ob das die Kindergesundheit ist, Kinder- und Jugendlichengesundheit. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, da könnte einem der Mut abhanden kommen. Da könnte man Angst kriegen, weil das wirklich auch in Teilen heftige Zahlen sind. Und dann war klar, okay, es braucht Mut, trotz dieser Zahlen zu sagen, wir bleiben in der Handlung und wir werden eine Lösung dafür finden. Und das kann einfach. Es ist alternativlos, dass wir eine Lösung finden. Und da wollen wir auch mit ausdrücken, dass wir diese Zahlen sehen. Wir sehen die, wir nehmen die wahr, wir malen nichts rosa an, wir setzen hier keine rosarote Brille auf, sondern klarer Blick auf das, wie es ist.
Genau, also das heißt zwei Aspekte. Du sagst einmal dieses Tun, dieses wirkliche Tun in die Handlung kommen, so wie auch Tine, du das vorhin gesagt hast, da ist so viel Kraft dahinter, da muss was passieren, wir müssen etwas tun und der Mut eben auch hinzugucken, was wirklich gerade der Fall ist. Und das ist für euch vielleicht selbstverständlich. Ihr habt also gemerkt, dass es für viele Menschen einfach Mut braucht, die Dinge einfach so zu sehen, wie sie wirklich sind und vor allem auch wirklich die Faktenlage auch anzugucken. Sich auf Zahlen, Daten, Fakten zu beziehen, wissenschaftlich begründet und sich nicht in eine Meinungsschaukel zu begeben.
Ja, und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, Maria, an der Stelle. Tine, ich spreche da einfach mal für dich, weil ich glaube, das ist bei uns sehr ähnlich. Ich würde es gar nicht als Leistung betrachten, die wir da erbringen, sondern als Selbstschutz. Für mich oder für uns wäre es undenkbar, einfach wegzugucken und dem zu ergeben. Das heißt, dieses ins Tun kommen und sich die Dinge angucken, wäre jetzt in meinem Fall, wahrscheinlich in unserem, die beste Strategie, mit Krisen umzugehen. Das heißt, es bedarf gar nicht dieser, ja, es ist keine Leistung, sondern Selbstschutz an ganz vielen Stellen. Reflex fast schon, würde ich sagen, oder Tina?
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass Zuversicht eine aktive Gestaltung der Gegenwart für eine gute Zukunft ist, dann geht es nicht darum, was wir gestern gemacht haben oder was wir morgen tun, und es geht darum, was wir heute tun. Und das ist der handelnde Part. Und das braucht Mut. Wenn ich auf dem Sofa sitzen bleibe und mich verkrieche und sage, ich habe jetzt lieber Winterschlaf, bis das alles vorbei ist, dann schaffe ich diese ersten Schritte nicht.
Wenn man das Buch liest, sieht man ja an jeder Stelle sehr, sehr gute Erläuterungen auch zur Neurobiologie, wie die Aufmerksamkeitslenkung denn eigentlich funktioniert, warum es wichtig ist, die Aufmerksamkeit bewusst auf das zu lenken, was man wirklich bewirken kann, positiv bewirken kann, dass man sich ja mal auf positive Zukunftsbilder ausrichtet. Ja, das ist das Wissen, was ihr teilt. Vera, du sagst, es ist Selbstschutz, ja, das, was passiert, dass man etwas tut. Weil mit dem Wissen, was ihr habt, ja gerade auch dieses neurobiologische Wissen, wisst ihr sehr, sehr gut, was passiert, wenn man einfach die Aufmerksamkeit so unkontrolliert, einfach ziellos umher gleiten lässt. Ihr habt dieses Wissen und das ist vielleicht für euch offensichtlich, aber euer Akt des Selbstschutzes ist doch durchaus, und das möchte ich betonen, eine sehr, sehr große Leistung. Tine, was ist für dich ganz besonders wichtig, darauf hinzuweisen, jetzt für die Leser, was so die Mechanismen angeht, der Aufmerksamkeitslenkung oder auch dieses, wie geht man mit anderen Menschen um, wenn die plötzlich gar nicht mutig sind und weggucken und sich allerdings in Dramen begeben und das Jammern anfangen?
Wir zeichnen ja das Bild, weil wir das Buch so gestaltet haben, dass es möglichst für viele auch verständlich ist. Sprechen wir viel in Bildern von der Taschenlampe als Zeichen für die Aufmerksamkeitsfokussierung. Und wir sagen, es ist unsere Verantwortung, wo wir die Taschenlampe hinleuchten. Und leuchten wir die auf die Möglichkeitsräume, auf die Räume, wo was gelingt, wo wir vielleicht was zutun können, wo wir einen Einfluss haben. Oder nehmen wir die Taschenlampe und leuchten sie zum Beispiel in die Geisterbahn, wo wir einfach erstarken und uns dann nicht mehr trauen, weiterzugehen und die
Okay.
nächsten Schritte zu tun.
Diese Metaphern, die er nutzt, die sind super, super wirkungsvoll, auch für den Leser, dass man sich das merkt und dann mal veranschaulicht für den alltäglichen Gebrauch. Und jetzt hast du die Taschenlampe, hast du gesagt, es ist wichtig, einfach zu gucken damit, wo sind denn die Möglichkeitsräume, da, wo man da wirklich selbstwirksam ins Tun kommen kann. Die Geisterbahn, brauchst du vielleicht so nur eine kleine Erläuterung. Die Geisterbahn ist das, wo uns andere so reinzerren wollen, die da im Jammern sind oder in so Dramen sich verfangen, ne? Wo wir vielleicht oder unbewusst uns mit reinsetzen und eher in Angst und Schrecken uns versetzen, als dass wir in der Selbstwirksamkeit sind.
Grundsätzlich hat ja unser Gehirn mehr Rezeptoren für Negatives als für Positives. Das heißt, wir sind an der Stelle einfach unglaublich ansprechbar. So, und wir haben dieses Bild gewählt, weil also ich weiß nicht, ob es irgendeinen Menschen gibt, zumindest in Deutschland, der noch nicht in der Geisterbahn war. Ne, man setzt sich da rein, die Bügel klappen runter und ab diesem Augenblick geht's los und du hast Grusel, Angst, Schreie. So, ne, und dieses, ich komme da auch nicht raus. Ich sitze in diesem Wagen und der Bügel ist runtergeklappt und ich muss da durch. Und das schien uns als Bild gut geeignet, um zu sagen, wenn wir maximal unseren Fokus auf die Krise lenken, dann passiert das in unserem Gehirn. Wir haben Angst und Schrecken und wir erleben es so, dass wir nur über Kampf oder Flucht aus der Nummer wieder rauskommen. Es ist unglaublich schwierig, da, wenn man erstmal so richtig drin ist, von alleine rauszukommen, weil wenn das Gehirn in diesem Modus drin ist, dann sucht es im Außen noch mehr bestätigende Aspekte, die die Krisenwahrnehmung noch weiter verdichten. Also ich fühle Krise und ich suche Krise, weil dann sehe ich, ah, guck mal, ich habe recht mit Krise, weil unser Gehirn ja quasi auch mal Vorhersagen machen möchte. Und das haben wir eben mit dieser Geisterbahn. Und einmal so dieser Punkt, steige ich da eigentlich selber ein? Oder gibt es jemand, der kommt mit dem flotten Flitzer vorbeigerauscht, ne, bremst mit quietschenden Rädern und sagt, komm, steig ein, fahr mit mir eine Runde durch die Geisterbahn, weil ne, das und das ist scheiße und überhaupt und die Deutsche Bahn und hat immer Verspätungen und ist ganz fürchterlich und die Auszubildenden von heute und
Oh,
so. Ne?
ja,
Ja, und
genau.
zack, sitze ich drin und teile diese Empörung. Und dann passiert natürlich gruppendynamisch auch etwas, dass man sich unter Umständen sogar gut gebunden fühlt miteinander, weil man sich einig ist, dass etwas anderes unglaublich schlecht ist. Was passiert aber de facto ist, dass geteiltes Leid doppeltes Leid ist. Ja, weil die Empörung sich verdichtet, der Stress sich verdichtet, das ist auch physiologisch quasi mit Konsequenzen behaftet, ne, dass man mehr Stresshormone kriegt. Und das ist das, was wir auch sehen um uns herum, was häufig passiert, was auch in Unternehmen mittlerweile häufig passiert, dass so eine schnelle Empörungsinfektion stattfindet. Und wir wollten halt mit diesem Bild idealerweise erreichen, dass die Menschen im Alltag, wenn sie so einen Antrag kriegen, ne, komm, steig mit mir ein, fahr mit mir eine Runde hier durch die Geisterbahn, dass man sich an das Bild erinnert und sagt, nee.
Ja, deswegen ist das auch so hilfreich und du hast was Wichtiges gesagt, dass man entweder sich selbst entscheidet, so die Fahrt loszustarten oder sich von jemandem einladen lässt. Ja, und das ist aber eine Entscheidung, die ich bewusst oder auch unbewusst treffe. Aber das ist eine Entscheidung, die bei dem Menschen selber liegt. Und die Frage ist jetzt, was ist jetzt der Ausweg? Und um jetzt euer Bild nochmal zu vervollständigen, ihr habt ja dann noch das Riesenrad. Das ist ja dann das, dass ihr sagt, nehmt doch einfach mal eine neue Perspektive ein, guckt euch das von außen an, nämlich nicht aus dem Zustand Flucht- oder Kampfmodus oder wie ich es gerne nenne, auch in den anderen Episoden ist, wenn Amygdala-Hijack passiert oder dieser Fight-Flight-Freeze-Zustand passiert. Also Geisterbahn ist Kampf- und Fluchtmodus. Und neurobiologisch ist es ja auch so, dass man dann nicht Zugriff auf seine vollen kognitiven Kompetenzen hat. Ja, das ist eine Fahrt, die sich verselbstständigt und wir kommen da nicht mehr raus. Und das ist das Entscheidende. Und der Ausweg ist eben, nicht einzusteigen, bewusst zu sagen, ich gehe jetzt auf das Riesenrad und ich gucke mal das von außen an. Und dann habe ich Zugriff auf meine vollen kognitiven Kompetenzen und liebe ja Bilder und Metaphern. Allein dieses Volksfestbild, also wenn man im Riesenrad ist, ich meine, wer das schon mal erlebt hat, der sitzt da oben, sieht alles, sieht plötzlich, wer noch alles auf dem Volksfest ist. Ja, es sind ja nicht nur die 5 Leute, die immer nur Geisterbahn fahren wollen, ja, sondern es sind ja noch viel, viel mehr, die viel entspannter unterwegs sind und viel interessantere Dinge auch bewerkstelligen. Und es ist eine Ruhe, eine Aussicht. Und mir geht es immer so, dass ich dann absolut in meiner Ruhe bin und denke mir, boah, was ist nicht alles noch möglich? Also vielen Dank für dieses Bild.
Ja, die Dinge da unten werden dann auch kleiner. Ne? Die sind dann nicht mehr so riesig und bedrohlich.
Und wir haben noch so einen kleinen Zwischenschritt da eingebaut, weil wenn ich jetzt einen Krisenreiz aufnehme, entweder weil mir jemand sagt, oh, hast du schon gehört, oder ich gucke die Nachrichten oder was auch immer, damit wir entscheiden können, ob das sinnvoll ist, wirklich hinzugucken, haben wir ja noch ein Modell von Stephen Covey so ein bisschen abgewandelt eingebaut, zu sagen, kann ich in dem Thema irgendwas tun? Wie irgendeine Entscheidungs- oder Beeinflussungsmöglichkeit? Weil wenn ich die nicht habe, dann bringt auch die tiefergehende Befassung nichts, sondern ich setze mich quasi umsonst diesem Stress aus. Und das ist das, was quasi nochmal obendrauf stresst. Ich hab einen Stressor oder eine Krise. Ich merke, ich kann nichts tun und dann kommt die Ohnmacht. Was ja eigentlich mit dem Freeze-Zustand auch ein Stück weit assoziiert ist. Ein höchst leidvoller Zustand. Ich mache es an einem einfachen Beispiel. Also ich persönlich, und ich denke, das teilen wir hier, ich habe Schiss, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Wenn ich jetzt mich damit intensiv befassen würde und was der sagt und was der nicht sagt und was der tut und dann, also man merkt das ja schon, wie sich das medial schon hochschaukelt. Da würde ich gucken, kann ich irgendwas tun, um zu verhindern, dass der gewählt wird? Nee, kann ich nicht. Kann ich es irgendwie beeinflussen, dass der wiedergewählt wird? Nein, kann ich nicht. Kann ich irgendeinen Impuls geben, dass er nicht wiedergewählt wird? Nein, kann ich auch nicht. Das heißt, in Bezug auf diese Wahl und diesen Mann bin ich ohnmächtig. Das heißt, je mehr ich mich mit dem befasse, umso mehr habe ich Ohnmachtserleben. Was ich aber tun könnte, ist, ich kann bei mir vor der Haustür, in mir, in meiner Familie Demokratie stärken. Ich könnte jetzt sagen, mein Gegenprogramm zu Donald Trump ist Demokratiestärkung und dann fühle ich mich wirksam. Natürlich zahle ich nicht unmittelbar auf seine Wahl oder Nichtwahl ein, aber die kann ich halt auch nicht beeinflussen. Aber ich gehe raus aus dem Leid und gehe rein in das Tun, in das, was ich tun kann. Und das ist das, was wir dazwischen bauen, zu sagen, kann ich da irgendwas tun? Nein. Wo kann ich was tun? Und da kommt das Riesenrad. Welche Möglichkeiten habe ich hier eigentlich, irgendwas zu gestalten? Damit wir nicht unsere Kraft, unsere wertvolle Kraft verlieren an die Themen, die wir nicht beeinflussen können.
Wir brauchen die Kraft.
Wir brauchen sie, unzweifelhaft.
Und jetzt hast du gesagt, also immer dann, wenn der Stressor oder Trigger kommt oder das Ereignis, was droht, mich einzuladen, die Geisterbahnfahrt starten zu lassen oder einzusteigen. Du hast das Modell genannt. Die Frage ist immer, was kann ich beeinflussen mit einer Entscheidung oder wo kann ich, oder wo entscheide ich selber, was kann ich mit beeinflussen oder wo kann ich Impulse setzen? Das ist ja auch abgewandelt von dem Circle of Influence Modell, ne?
Genau.
So, das heißt, um sich diese Fragen zu stellen, muss ich ja erstmal mir bewusst machen, hey, momentan bin ich hier und irgendwas reizt mich, die Geisterbahnfahrt starten zu lassen. Also das bedarf ja auch schon Achtsamkeit. Das muss man auch erstmal merken. Tine, hast du denn auch so Themen? Vera hat gerade den Donald Trump genannt. Also ich glaube, das kann auch mit jeder, also ich glaube auch jeder von meinen Zuhörern würde es sofort unterschreiben. Das kann jeder nachvollziehen. Hast du denn auch vielleicht so ein Thema, wo du sagst, boah, wenn ich da nur dran denke, wirklich denken würde und mich reinsteigern würde, nee, dann wird die Geisterbahnfahrt losgehen, aber möchtest du gar nicht.
Also ich hab ein Thema, wo ich in die Geisterbahn gekommen bin, und war das Thema Bildung. So, und als Als Pädagogin, als Mutter von Kindern, habe ich mir das Bildungssystem in Deutschland angeguckt. Ich habe mir die jährlichen oder die zyklischen PISA-Studien angeguckt und verbunden, was denn, wie die Pädagogik denn heute passiert und was denn gemacht wird, was das Thema Chancengleichheit betrifft und so weiter. Dass so viele junge Menschen durchs Raster der Bildung fallen und so weiter. Und bin wirklich verzweifelt und auch selber mit meinen Kindern einen anderen Weg gegangen. Und dann bin ich aber zufällig in den Bürgerrat für Bildung und Lernen reingerutscht, indem ich einfach zufällig ausgewählt wurde, einen Brief in meinem Briefkasten hatte. Und dann bin ich ins Handeln gekommen. Und das hat mir so viel Zuversicht gegeben, auch wenn es ganz kleiner Bereich ist und vielleicht auch gar nicht viele hören wollen, was wir da erarbeiten und so weiter. Aber da habe ich erlebt, was es heißt, aus dieser Ohnmacht reinzukommen in so erste Schritte allein, dadurch, dass ich mit anderen zusammen gefragt wurde und das diskutieren konnte und einen Teil dazu war. Und das zeigt ja auch die Forschung zum Beispiel. Also es gibt von der Identity Foundation eine Studie, die einfach besagt, dass es eine ganz tiefe Resignation gibt unter den Erwachsenen hinsichtlich Politik und hinsichtlich auch Zukunftsmöglichkeiten. Das sind so dramatische Ergebnisse, dass wirklich die Studienleitung auch sagt, das ist dramatisch, was wir hier messen. Und aber was sich da auch zeigt in der gleichen Studie, dass wenn die Menschen selbstwirksam werden und selbst tätig werden in Bereichen, dann fühlen sie sich dort deutlich zuversichtlicher und deutlich wirksamer. Und dann sind diese Ängste deutlich niedriger.
Das ist ein wunderbares Beispiel, Tine, für ein Thema, wo man sagt, also fühlt sich so ein bisschen global, es fühlt sich global an, es fühlt sich schwer an. Du hast aber für dich einen Weg gefunden, deinen Einflussbereich zu nutzen, dadurch, dass du wirklich etwas tust. Ja, und dadurch, dass du diese Selbstwirksamkeit spürst, hast du deine Kraft bewusst gelenkt. Das, was ihr da jetzt auch gemeinsam erarbeitet, dient ja auch nochmal als Positivbeispiele für andere. Da können andere auch nochmal die Taschenlampe drauf lenken, wenn sie Beispiele für Zuversicht auch gerne sehen wollen, was man denn tun kann von vermeintlich großen Themen, die so schwer zu stemmen sind. Ich bin immer ein riesengroßer Freund von Positivbeispiele finden und bewusst die Aufmerksamkeit darauf lenken, weil davon erzählen wir uns viel zu wenig, welche Positivbeispiele wir alle noch so eigentlich kennen und haben.
Ja, also was uns auch ganz wichtig war, ist, also da geht es ja gar nicht um ganz Krisendinge, sondern also wie der Matthias Horx, der Zukunftsforscher, der jetzt auch das Vorwort geschrieben hat und gesagt hat, das Kleine ist im Großen versteckt. Ne? Also es sind so kleine Dinge, die helfen. Es muss nicht jeder jetzt Bundeskanzlerin werden oder so, um Dinge zu verändern, sondern ich kann das im Alltag schon tun.
Also es gibt so zwei Aspekte daran. Ich würde, wenn man das jetzt so an, also wenn man das jetzt hört, dieses Gespräch, dann würde ich immer sagen, fangt nicht mit den großen Dingen an. So, auch mit dem Üben. Ne? Also was das Thema Empörung zum Beispiel anbetrifft, sondern was ist, was einen vielleicht nicht ganz so nah geht wie das Bildungswesen oder Donald Trump, und dann mal zu erleben, wie erlebe ich das körperlich, wie erlebe ich das, wenn ich eine Distanz aufnehme und sage, wir werden eine Lösung finden. Es gibt eine Lösung dafür. Oder wie erlebe ich das, wenn ich in diesem, und wie kann das eigentlich sein? Und wieso machen die nicht? Und wieso macht die Politik nicht? Sehr häufig mit diesen W-Fragen assoziiert. Und warum tut keiner was? Wie sich das anfühlt, der Unterschied. Im Hypno heißt das Problem Lösungsgymnastik. Ja, zu sagen, wie fühlt sich das Problem für mich an? Wie fühlt sich Lösung für mich an? Und dann mal zu gucken, wenn ich einen Unterschied spüre, zu sagen, an einer Sache, über die ich mich unregelmäßig aufrege, probiere ich es jetzt aus. Weil der Körper setzt, bevor die Empörung wirklich richtig spürbar ist, setzt der Körper schon einen Marker. Bei vielen ist das im Bauch, dass sie merken, da zieht sich was zusammen. Andere merken es in der Brust, manche merken es im Hals. Also wenn man mal so guckt, wo merke ich eigentlich, wenn ich anfange, mich aufzuregen? Und dann zu sagen, ich bin, werde da achtsam in der Körperwahrnehmung, ich nutze das als Ampelsystem, diese somatischen Marker. Und sobald ich merke, da passiert was, sage ich Stopp. Was ist gerade, wie habe ich es gerade bewertet in mir? Wie habe ich welche Krise habe ich gerade wahrgenommen? Wie habe ich das bewertet, dass bei mir jetzt Bedrohungserleben kommt? Dass ich jetzt gerade in die Geisterbahn einsteige? Und mag ich das so haben? Weil wir stellen ja über dieses Buch eine Überschrift, die da lautet: Magst du das so haben für dich, wie es ist? Weil wenn jemand sagt, nee, ehrlich, ich finde, man muss sich auch empören und ich finde, das ist auch richtig, und da sind wir ja nicht missionarisch veranlagt, dann würden wir sagen, ja, bitte. Aber die meisten Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, ich erlebe das nicht gut. Also für mich fühlt es sich nicht gut an. Und da würden wir immer sagen, geh in die Körperwahrnehmung, spür, wann fängt, wo merkst du als allererstes, dass Empörung und Ärger kommen? Geh dann in die Reizunterbrechung. Stopp, was habe ich, ne, wie bewerte ich das gerade um mich herum? Und mag ich es so haben? Nein, mag ich nicht haben. Okay, ab aufs Riesenrad. Kann ich irgendwas dran tun? Wenn ja, was? Und wir, das wissen wir aus den bildgebenden Verfahren. Wenn Menschen in Krisen etwas tun können, dann wird die Amygdala oder Amygdalae, das sind ja die Mandelkerne, die wird kleiner. Das heißt, man kann das im bildgebenden Verfahren sogar sehen, dass das kleiner wird, dass dieses Erregungsniveau sinkt, alleine darüber, dass wir was tun können. Und das ist, würde ich sagen, in einer Zeit von multiplen Krisen, die wird ja nicht weggehen, es wird auch ungewiss bleiben, jetzt das Trainingsprogramm für uns alle, gut mit uns umzugehen. Und dadurch, dass wir gut mit uns umgehen, bleibt ja vorne, hier vorne im präfrontalen Kortex die Lampe an. Das heißt, wir haben ja einen Zugriff auf die kognitiven Kompetenzen und damit geht es uns nicht nur besser, sondern wir können Lösungen finden. Also es hat quasi einen doppelten Doppelwumms, würde jetzt der Bundeskanzler sagen, oder?
Die multiplen Krisen, die sind jetzt an jeder Stelle zu spüren. Das heißt, Mitarbeiter gehen in die Firma, merken das im Team, dass es so viel zu tun, aber der Absatz ist vielleicht nicht so groß oder die Vision, die sich das Unternehmen gesetzt hat, lässt sich nicht so umsetzen wie geplant oder die Strategie lässt sich nicht so umsetzen. Es ist eigentlich fast egal, welcher Ansatzpunkt da ist. Es gibt ausreichend Runden, wo eine Kaffeeküche gejammert wird. Das ist ja eine Ausdrucksform, dass man sich Unmut Luft macht. Eine andere Ausdrucksform, wenn die Amygdala Alarm schlägt, ist ja auch, dass man sich ohnmächtig fühlt oder sich auch so zurückzieht und gar nichts mehr sagt, irgendwie so resigniert. Mut zur Zuversicht heißt ja auch durch eine Angst durchgehen. Und die Angst ist ja bei den meisten dann, haben es vorhin schon erwähnt, man möchte in der Gruppe zugehörig sein, ja. Und wenn jetzt überwiegend die Leute jammern oder sich zurückziehen, dann ist man ja vielleicht als derjenige, der dann Zuversicht zeigt oder Dinge anpacken will, eher so ein Exot. Dann ist der mutige Akt im Alltag oft ein ganz, ganz kleiner Moment, wo man dann einfach sagt, und ich wage jetzt einfach mal dieses Narrativ, dieses Jammern einfach zu durchbrechen und immer wieder zu sagen, ja, aber was hilft uns denn und was hilft uns denn jetzt eigentlich weiter? Und wollt ihr wirklich die ganze Zeit jammern? Auch auf die Gefahr hin, dass die Teamleitung vielleicht vor den Kopf gestoßen ist. Und das ist für manche Menschen im Empfinden ein ganz, ganz großer mutiger Schritt. Was?
Führung ist ja auch Aufmerksamkeitsfokussierung. Also eine Führungskraft hat ja eine unglaubliche Gestaltungsmöglichkeit, wenn eine neue Aufgabe kommt und die Leute sagen, oh nee, das schaffen wir nicht noch, wie soll das funktionieren? Und dann geht diese Spirale los. Dann habe ich die Möglichkeit, als Führungskraft sauer zu werden, weil ich mich in dem Augenblick hilflos fühle, fange an, die Leute abzuwerten und sage, ja, dann müsst ihr halt mal ein bisschen anders arbeiten oder dann reißt euch halt mal zu, wie auch immer. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, gut, wir müssen das erledigen, lass uns nach einer Lösung finden, wie das trotz der Menge funktionieren kann. Also ich leuchte in die Handlung rein. So, dafür muss ich aber emotional stabil sein. Das heißt, in dem Augenblick, wo das Jammern mit mir was macht, in meiner Führungsrolle, dass ich quasi selber anfange, emotional zu resonieren, wird es schwer. Weil im Zweifel, und das ist beim mittleren Management häufig, der größte Druck, die haben den Druck von oben. Und die haben die Erwartung von unten. Und da ist die Herausforderung, wie gesagt, in dieser emotionalen Stabilität zu bleiben, weil sonst, wenn bei der Führungskraft da oben auch noch die Lampe ausgeht, weil sie sich einreiht und dann anfängt, mit den Leuten über oben zu lästern, zum Beispiel, dann sind die Lösungen in ganz weiter Ferne.
Dann ist es eine kollektive Geisterfahrt.
Aber sowas von. Das ist ein Gruppenausflug quasi in der Geisterbahn. Und deswegen, wir sind ja überhaupt erstmal da, dass wir versuchen, Tino und ich, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Krisen reinschwappen in die Organisation. Wir denken ja immer, Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps und das ist Arbeit und das andere ist Freizeit. So funktioniert es ja nicht. Wir bringen uns ja als Menschen in die Unternehmen ein. Also wenn wir Krisen erleben haben, macht das doch nicht an der Eingangstür halt. Was heißt das jetzt für Führung? Das sind genau die Fragen, an denen Tino und ich jetzt rumarbeiten, damit wir auch Führungskräften eine Antwort darauf geben können, eine Empfehlung darauf geben können. Tine, vielleicht magst du zur Studie auch noch was sagen.
Ja, wenn wir so Wissenslücken finden und keine Studie dazu finden, dann machen wir die halt manchmal selber. Und jetzt haben wir ein kleines Forschungsprojekt, das in den nächsten Tagen startet, wo wir wirklich genau die Frage beleuchten, wie schwappen denn die Krisen in die Unternehmen gerade? Wir empfinden, dass die Mitarbeitenden und die Führungskräfte auch in Bezug auf ihre Arbeitsunsicherheit, wie fühlen die sich und welche intervenierenden Faktoren, würde man sagen, in der Forschung hat denn die Zuversicht dort an dieser Stelle? Da sind alle eingeladen, übrigens in den nächsten Tagen am Job noch teilzunehmen. Wird auch
Gerne.
noch am 17. Juni laufen. Vielleicht kannst du mir den Link einmal teilen, Maria,
Sehr gerne. Ich werde den
zum
Link in die Shownotes mit reinpacken. Also sehr, sehr gerne. Ist total wichtig.
Ja. Also gerade um diese Frage zu, um da ein bisschen Butter bei die Fische zu kriegen, auch zu diesen Fragen, wie funktioniert denn das eigentlich? Welche Mechanismen kommen denn da in den Unternehmen an? Wir haben hier die Vorstellungen, aber wir haben keine Forschungsergebnisse dazu. Und das ist immer unser Anspruch, für die Bücher, das auch zu haben.
Das wird mit Sicherheit noch Licht ins Dunkeln bringen. Für mich jetzt nochmal spannend. Wir haben jetzt auch gesagt, also Krise macht vor den Unternehmenstor nicht halt oder Eingangstür von der Firma nicht halt. Das gilt ja sowohl für die Krise als auch für die Strömungen der Zuversicht. Der Mensch hat ja beides. Entweder er guckt auf die Krise oder er lenkt seine Aufmerksamkeit in Richtung Zuversicht. Was kann ich tun? Also, und er kann es überall ausleben, wo er gerade ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass tatsächlich Mitarbeiter, die sich privat absolut engagieren für Nachhaltigkeit, ehrenamtlich aktiv sind, dass sie oft, sobald sie aber in die Firma kommen, dass als ob dann andere Regeln gelten. Ja, alles, was im Privatleben geht, geht plötzlich nicht mehr. Und das ist ja eine Annahme, die man aber gerne mal auch in Frage stellen kann, würde ich sagen. Warum sollte es nicht gehen, in Unternehmen auch zuversichtlich zu sein und hier die Taschenlampe entsprechend zu lenken?
Also ich bin überzeugt davon, dass Arbeit, das haben wir auch in dem Buch geschrieben, das Potenzial hat, ein wirklich guter Ort zu werden. Also wenn wir uns anschauen, jetzt gehen wir mal davon aus, die Ungewissheit wird bleiben. Wo können wir denn dann Stabilität finden? So, und das ist natürlich zuallererst mal immer in uns selbst und in der Familie. Das ist die soziale Stabilität, die soziale Ressource auch, die wir haben. Aber darüber hinaus sind es schon auch Strukturen in der Arbeit, wo man sagen könnte, wie müssen wir eigentlich Arbeit gestalten, dass das als stabil erlebt wird, ohne dass man unflexibel wird. Wir kommen ja aus einer Zeit, wir haben die letzten 15 Jahre den Leuten ständig erzählt, nichts bleibt, wie es war, es muss sich alles verändern. Wir haben ja diesen permanenten Wandel so überstrapaziert und haben ja die Stabilität völlig vergessen. Und dabei entwickeln sich Menschen nie im freien Fall und in der totalen Veränderung, sondern wir haben immer eine Balance aus Stabilität und Veränderung. Und ich glaube, dass wenn wir es jetzt richtig machen, wir das Potenzial hätten, dass Teams, Abteilungen, Gruppen, aber auch bis zu ganzen Gebilden eine positive Stabilität bilden können, die zu einem Mehrwert fürs Unternehmen führt, zu einem Mehrwert für die Menschen führt. Weil draußen, das wird nicht mehr stabiler. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das funktionieren sollte.
Also das draußen oder die Krise, die so hereinschwappt, also ein Zeichen für eine Krise ist ja auch, dass man mit den Maßnahmen oder das, was man bisher immer so getan hat, wie man sein Business erledigt hat oder seine Wertschöpfung erreicht hat, dass es damit dann nicht mehr geht.
Genau.
Also weiter so wie bisher geht einfach nicht mehr. Das heißt, es braucht da auch ein Umdenken. Für jede Veränderung, ist richtig gesagt, braucht es auch Stabilität als Grundlage. Wenn wir jetzt aus der aktuellen Situation, dem aktuellen Tun, dem wir uns immer wieder anpassen, jetzt die Stabilität nicht nehmen können, woher können wir sie uns dann nehmen? Dann müssen wir ja auch mit unserer Taschenlampe dorthin lenken, auf die Faktoren, wo wir sagen, das haben wir bisher immer gut gemacht, oder auch da darauf lenken, was ist ein Anzeichen dafür, dass wir wirklich auch Veränderungen in der Vergangenheit schon immer gut bewältigt haben? Wo finden wir Anzeichen dafür, dass wir wirklich langfristig gesehen stabil unterwegs sind, auch wenn die momentane Situation sich sehr, sehr, sehr unsicher anfühlt. Mag sich ein bisschen abstrakt anhören, aber wenn man fragt, findet man auch Antworten. Ja? Wenn man dann sieht, eigentlich, wo sind wir denn wirklich, wirklich gut unterwegs, dann gibt es dann auch Sicherheit. Dann führt man sich vor Augen, dass man Veränderungskompetenz in sich trägt.
Also woran erkennt man Menschen, die sehr resilient sind? Die erkennt man daran, dass sie ständig sagen, ach, das schaffen wir schon. Ach, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Haben wir das schon dreimal geschafft. Das heißt, die haben einen sehr guten Zugriff auf ihre Ressourcen. Und das ist etwas, was wir herstellen können. Da fangen wir mal in der Familie an. Ne? Wie fängt denn der Tag morgens an mit der Familie oder den Kindern? Wenn wir da schon in, komm, wir sind zu spät, Hetze, 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 einen schlechten Tag haben oder Tagesstart haben und abends kommen wir nach Hause, ich muss noch das Paket vom Nachbarn abholen, kann ich gleichzeitig den Hund mit runterbringen und wenn ich das mache, also diese Koppelgeschäfte, die wir ständig machen und wenn dann noch keine gemeinsame Mahlzeit mit den Kindern da ist, kein Austausch, keine Muße für den Austausch, dann kann das nicht so kraftvoll erlebt werden. Und das sind Dinge, die können wir vollständig alleine beeinflussen. Das heißt, wenn man jetzt schon mal hingehen würde und sagen, okay, wir entstressen jetzt mal diesen privaten Bereich. Wir hören einander zu, wir verbringen schöne Zeit miteinander. Das sind, haben wir auch interessante Studien gesehen, Tino und ich, dass Menschen, die quasi diese freie Zeitgestaltung mit ihrer Familie als nicht effizient erleben, dass die kränker werden. Die werden erkranken stärker und häufiger. Das heißt, das ist so ein großes Handlungsfeld, was wir haben. Wir machen es uns jetzt schön. Hier zu Hause, wir. Da gibt es keine Politik, kein nichts. Wir sind frei. Auch Handy weglegen. Oder in den Eingang legen und gar nicht mehr anmachen zu Hause. Dann hat man ja Freunde, ne? Dann geht man abends essen miteinander. Wenn man dann natürlich die ganze Zeit sich über die Politik aufregt und die Ampel und wie fürchterlich, also man fährt durch die Geisterbahn. Oder man kann sagen, nee, ich will es kraftvoll erleben. Ich will Resonanzen erleben. Das heißt, wir reden über schöne Dinge. Ganz bewusst kommt Kraft. Kraft heißt Ressource. Das heißt, wir haben, wenn man es mal summiert, unglaublich viele Handlungsfelder, wo wir frei gestalten können, wie wir miteinander umgehen und dass Kraft und Ressourcen kommen können. Und dann hat auch ein, das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Haben wir doch schon dreimal geschafft. Das darf dann kommen, weil die Kraft dafür da ist.
Das heißt, die Quelle auch für Zuversicht in Unternehmen ist natürlich der Mensch als Mitarbeiter, der sich aber in seinem Privatleben, der sich, egal wo er gerade ist, einfach durch das bewusste Ausrichten der Taschenlampe auf die positiven Dinge, auf das Zuversichtliche von innen heraus stärkt. Und das ist wie so den Akku voll machen, den Zuversichtsakku voll machen.
Absolut. Und die Tine und ich, wir haben ja auch eine große Tagebuchstudie gemacht in Unternehmen. Alle 4 Minuten werden die Leute unterbrochen und unterbrechen einander. Wenn wir jetzt wissen aus der Wissenschaft, dass Arbeitsunterbrechung und Multitasking 2 massive Stressoren sind, die zu tiefer Erschöpfung führen, dann wäre das wieder ein Hebel. Wir können ja jetzt das Verhalten von Herrn Putin nicht beeinflussen, aber wir können beeinflussen, wie oft wir uns unterbrechen und wie unser Stresspegel ist, der aus diesem Verhalten resultiert. Und das ist auch ein Handlungsfeld. Wie arbeiten wir miteinander? Wie kommen wir in die Ruhe im Arbeiten? Mindestens 1 Stunde, mindestens konzentriertes Arbeiten am Tag. Das sind alles Handlungsfelder, die wir frei gestalten können. Und wir erleben auch viel so sprachliche Eskalationen in den Unternehmen, wenn die Leute dann sagen, ja, bei uns brennt wieder die Hütte. Nee, da brennt überhaupt nichts. Ja, es ist etwas dringlich unter Umständen. Aber wie benenne ich es denn? Und in welche Resonanz gehe ich denn? Und wenn das so Narrative sind, die im Unternehmen erzählt werden, alles dringlich und schaffen wir nicht und Deadline und Hütte brennt, ist klar, dass wir in Stress erleben gehen. Und dann sind wir nicht so gestärkt im Umgang mit den Krisen, weil wir die Kraft ja schon verballern, weil die Hütte brennt. Ist ein bisschen holzschnittartig, aber damit wir mal sehen, wo geben wir eigentlich so den ganzen Tag unsere Kraft aus?
Maria, wir sind der Meinung, es muss sich was ändern. Also wir müssen was ändern. Also wir können nicht, also die Krisen einfach aushalten, da hilft dann die Zuversicht auch nicht. Also gerade im Arbeitskontext brauchen wir die Zuversicht, um auch Dinge zu ändern. Aber gerade also an dem Thema Fokussierung, Fragmentierung vom Arbeitsalltag oder bei Transformationsprozessen, da gibt es auch immer Ressourcen aus einem Team, zum Beispiel Teamzusammenhalt, also, der auch da wirklich unterstützen kann und ich auch meine Kraft und meine Zuversicht rausschöpfen kann. Also wir wollen jetzt nicht aufrufen zu sagen, seid zuversichtlich, weil dann können wir einfach so weitermachen wie bisher. Das können wir nicht, sondern wir sagen zuversichtlich, um eben eine aktive Zukunftsgestaltung hinzubekommen.
Ja, also das heißt nicht weitermachen wie bisher und sagen, seid einfach nur zuversichtlich. Das ist ja so diese naive Vorstellung, ne? Einfach rosa-rote Brille aufstellen. Und das ist ja auch etwas, was einem die Leute auch nicht abnehmen. Wo man hört die Wörter, aber das ganze innere System auf unser Erfahrungswissen sagt uns ja, never ever, das wird nicht klappen, ne? Also das ist ja auch... Es wird nicht abgenommen. echte Zukunft.
Vieles war der Optimismus, ne, von dem der lang hochgehalten wurde und wir einfach jetzt auch sagen, wir nicht, das reicht nicht mehr aus. Wir brauchen jetzt mehr, brauchen einen Schritt weiter. Wir müssen eben in die aktive Gestaltung reinkommen.
Sprechen auch viele von toxischer Positivität, ne? Da wo nicht zugelassen wird, dass man die Krise auch benennen darf. Und das sehen wir ja anders. Wir sagen, man darf sehr wohl die Krise benennen, aber man muss zusehen, dass da oben die Lampe anbleibt, damit wir auch eine Lösung finden. Das heißt, wir sparen uns die Empörungsschleife und gehen ins Handeln, damit die Veränderung kommen kann, die es ja de facto braucht, wie Tine gerade sagte.
Genau, jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, ich weiß ganz genau, warum ich so stark resoniert habe, auch auf dem Buchtitel, auf das ganze Buch. Diese drei Wörter, Mut zur Zuversicht, und es war für mich die Ehrlichkeit dieses Ja, es braucht wirklich Mut, weil es ist eben nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, die Dinge beim Namen zu nennen und einfach mal klar hinzugucken. Nee, so wie wir uns das vorgestellt haben, so ist es leider nicht. Und es nutzt jetzt auch nicht, jemandem die Schuld zu geben. Also dieses Ehrliche, ja, nein, es wird nicht unbedingt einfach. Und auch ehrlich zu sagen, es geht mich an und ich bringe jetzt die Zuversicht auf und die ist mit Handlung gekoppelt. Das hat in mir so stark resoniert, weil ich kann diese Verantwortung nicht ja an andere übergeben, in welcher Form auch immer ich das tue, ob jetzt über Empörung oder Schuldzuweisung oder Jammern. Also das ist verballerte Energie, ne? Und die Kraft, die brauchen wir tatsächlich, um wirklich Dinge zu tun und zu bewegen in dem Einflussbereich, den wir selbst haben.
Ja, und also was auch mit der Studie zusammenhängt, die wir da gerade starten, ist, dass wir schon auch sehen, dass die passive Reaktion auf die Krise ist ja, ich wünsche mir den starken Mann, der kommt und es hier regelt. Also der Wunsch nach Strong Leadership. Ja, und wir sehen ja, das ist interessant, der Reinhard Sprenger, der Management-Guru, der sagt ja, das ist ganz normal, das ist ein oszillierender Prozess zwischen autoritärer Unternehmensgestaltung und liberaler Unternehmensgestaltung, das oszilliert seit gefühlt 1000 Jahren. Ich kann das gar nicht so teilen, weil die Grundannahme von, warum wir überhaupt in New Work investieren, in agiles Arbeiten investieren, ist doch, dass wir sagen, Komplexität kann nicht mit der Hierarchie beantwortet werden, sondern wir brauchen selbstbestimmte Menschen, die Lösungen finden, die in der Komplexität auftreten. Kann ich nicht mehr sagen, Kollege kommt gleich, Chef kommt gleich, Chef, Chef kommt gleich, Oberchef kommt gleich. So, das heißt, wenn ich über das Krisenerleben im Draußen, wenn es jetzt dazu führt, dass wir wieder pendeln in die autoritäre Unternehmensgestaltung, in die autoritäre Führung, dann haben wir noch weniger Chancen, in der Komplexität auch im Unternehmen die Lösung zu finden. Und deswegen sagen wir da sehr deutlich, no, bitte nicht zurückpendeln in einen Zustand, der die Antwort nicht mehr sein kann,
Und dieses
sondern
zu,
handlungsfähig bleiben.
genau, und dieses Zurückpendeln, das wird ja jetzt vielfach auch beobachtet in verschiedenen Unternehmen auch.
Absolut.
Und das ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass was passiert, wenn das Nervensystem unter Stress ist. Ne, man fällt wieder in alte Verhaltensweisen zurück, ist nicht absolut in der Lage, für sich selbstwirksam zu sein oder Möglichkeiten für sich auszuloten. Daher dieses Zurückfallen. Und aber es gibt ja auch, und da können wir uns ja die Eigenschaften unseres Gehirns ja wirklich zunutze machen. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich unabhängig des Kontexts, in dem man gerade steckt, generativ stärken kann. Wir können uns ja positive Situationen vorstellen, wo wir uns sicher und entspannt gefühlt haben, und das im Körper danach spüren. Dann hat unser Nervensystem Signal, es ist alles in Sicherheit und wir sind entspannt genug, wir sind gestärkt. Wir können uns Dankbarkeitsmomente vorstellen, diese Dankbarkeit im Körper spüren. Und spüren automatisch eine viel stärkere Verbundenheit zu den anderen und können dadurch auch mehr erreichen. Wir können uns Situationen vorstellen, wo wir überwältigt waren von der Welt, von Menschen, wo wir sagen, boah, was ist alles möglich auf dieser Welt? Und schon haben wir unser Grundmotiv nach Inspiration und Leichtigkeit gestärkt. Und so können wir alle unsere neurobiologischen Grundmotive generisch stärken und das jeden Tag mit 10 Minuten und schon sind wir alle stärken unsere Selbstwirksamkeit und besser gewappnet, unabhängig davon, was gerade draußen passiert. Und ich glaube, das wissen die wenigsten Menschen, dass das tatsächlich möglich ist. Also diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, die wissen das, weil ich das gerne mache, die generative Ressourcenstärkung. Aber das ist eine Möglichkeit, krisenstark zu werden. Jetzt auf die Organisation nochmal bezogen. Ja, Vera, du hast vorhin auch gesagt, es gab Veränderungsinitiativen in der Vergangenheit, Transformationsbegehren, also die da ein bisschen übertrieben waren, also wo dann letztendlich am Ende vom Tag die Leute auch ein bisschen übermüdet waren oder ermüdet waren, ja, also ein bisschen Katerstimmung sich breit gemacht hat. Jetzt steht eine Krise vor der Tür und droht uns hier einzufangen. Und nach so einer Situation oder nach dieser Phase von vielen Veränderungsbemühungen, weil jeder Veränderungen angezettelt hat, weil das ja auch Trend war, viele haben ja auch viel Gutes erreicht. Nicht jeder hat Gutes erreicht, aber mit so einer Ermüdungserscheinung Unternehmen dann plötzlich einer Krise trotzen zu müssen, das fühlt sich ja wie eine Hypothek an.
Also wir haben ja Gott sei Dank an vielen Stellen konstruktiven Ungehorsam in den Organisationen. Weil wenn die Menschen, sag ich mal, jeden Change-Irrsinn mitgemacht hätten, der ihnen so begegnet ist, weiß ich gar nicht, ob das so alle Unternehmen irgendwie überlebt hätten. Weil da war ganz viel Change um der Veränderung willen und nicht aus der Zielgerichtetheit, aus der Wirksamkeits Erwartungen, die man damit verbunden hat. Und da haben wir schon ordentlich auch Federn gelassen, teilweise in den Organisationen. Ich glaube, dass diese Themen jetzt auf den Tisch müssen. Also wenn, ich war ja lange auch Führungskraft im Konzern. Also ich kenne das Business echt von innen, auch den Irrsinn. Wenn ich in der Führungsrolle wäre, würde ich das jetzt genauso, wie wir das sprechen, auf den Tisch legen und würde sagen, so Leute, ne, wann haben wir das letzte Mal Veränderung positiv erlebt? Warum brauchen wir das, dass wir Muster des Gelingens quasi angucken? Warum brauchen wir diese positiven Erfolgsanker jetzt, weil sie unser Sprit sind in der jetzigen Situation? Ich würde es den Leuten erklären, würde mit ihnen drüber reden, würde sie fragen, wie sie das erleben. Und dann gemeinsam überlegen, wie können wir in der Kraft bleiben? Wie können wir das Empörungskarussell abstellen, die Geisterbahn abstellen? Weil die Fantasie ist, zumindest aus unserer Sicht nicht, das jetzt alles allein der Führungskraft auf die Schulter zu legen und zu sagen, und du musst es jetzt machen, dass die Welt heile wird, sondern bitte in der Partizipation bleiben. Na, die Turnübungen, die wir in den letzten 15 Jahren gemacht haben, weitermachen, gemeinsam darüber reden, die Menschen wie Erwachsene behandeln, mit ihnen über die Krise sprechen, über Kraft sprechen, über Perspektive sprechen, um dann eine Verabredung zu treffen. Wie wollen wir einander schenken, dass wir ein gutes Arbeitserleben haben? Trotz all dem, was um uns herum ist. Und das wäre aus unserer Sicht so der Ansatz, dass Kraft kommt, dass Stärkung kommt, dass Zuversicht kommen kann. Und eben, wie Tine auch vorhin gesagt hat, ein verändertes Verhalten.
Ja, und da auch wiederum ehrlich hingucken, ne? Was ist denn gerade der Fall und was hat uns in der Vergangenheit dahin geführt, wo wir jetzt sind? Und was ist aber das, was wir positiv nutzen können? Und auch den Menschen, die wirklich per se, es gibt immer Menschen, die ein bisschen, die haben das so in sich sehr, sehr stark ausgeprägt oder halt gut trainiert auch. Das ist auch ein Trainingsding, ja. Dass sie Zuversicht an den Tag legen. Also dass die Menschen Raum bekommen und sich auch verknüpfen miteinander und dieses Zuversichtsfeuer stärken, aber eben verbunden mit einer Ehrlichkeit zu sagen, was hat nicht geklappt und warum hat es nicht geklappt? Wo waren wir unrealistisch unterwegs und wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen realistischer rangehen und was sind unsere Kräfte? Tine, du hast ja auch in Bezug auf den Bürgerrat, hast du ja auch erzählt, dass ihr da an Themen arbeitet und bist ja auch getrieben von der Vorstellung, wie man die Dinge positiver gestalten kann. Das hört sich für mich an, als hättest du ganz klare Bilder, die dich von innen heraus treiben. Wie wichtig ist jetzt so ein Zielbild zu haben?
Ich glaube, es braucht ein gemeinsames Verständnis von einem Zielbild, aber das muss nicht komplett ausformuliert sein. Also ich meine, die Menschen mitzunehmen auf dem Weg hin zu einem Ziel ist total wichtig. Das ist auch das, was ich im Bürgerrat erlebt habe. Also wir wussten nicht, wie es nachher aussieht. Wir haben uns sogar die Aufgabe erstmal gesetzt gemeinsam. Und haben, von Anfang an war die Kraft da gewesen, den nächsten Schritt zu gehen und dabei zu sein, beteiligt zu sein. Also Vera und ich, wenn wir Transformationsprozesse in Unternehmen machen, das machen wir nicht mehr ohne eine Standortbestimmung, den wir jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin fragen, wo sie denn er sie aktuell steht. Also diese Beteiligung, die Einbindung von allen, diese Partizipation in eine Transformation, die ist unglaublich wichtig. Nicht nur, weil es nachher klügere Entscheidungen gibt, ne, weil einfach keine blinden Flecken entstehen. Nicht nur, weil der Perspektivenwechsel wahnsinnig wertvoll ist, wenn ich in Strategie denke zum Beispiel oder in Zukunft, sondern auch, weil eben diese Kraft aus dieser Einbindung von Mitarbeitenden entsteht. Das sind die eigentlichen Experten der Organisation. Also die nicht zu fragen und Ziele festzulegen, ist ja schon ein bisschen dumm. Also aus
Ja.
vielerlei Gründen, das ist sehr vielschichtig.
Ja, die Mitarbeiter sind und waren immer schon die Experten im Unternehmen. Die Einbindung, es klingt alles so selbstverständlich, aber wir müssen da noch scheinbar dann doch noch mal stärker hinkommen. Ja, Mut zur Zuversicht in Organisationen für Menschen. Ich habe jetzt mitgenommen, dass jeder hat jederzeit die Möglichkeit, sich von innen heraus zu stärken, seine Taschenlampe zu richten. Wir haben von der Möglichkeit gesprochen, dass es also wichtig ist, für sich selbst zu entscheiden, das Thema betrifft es mich. Entscheide ich es selbst? Habe ich einen Einfluss dran oder kann ich Impulse setzen oder ist es etwas, was ich gar nicht beeinflussen kann? Und sich gemeinsam unterstützen, die Kraft weiterzuentwickeln und Krisen zu trotzen, ist wichtig in Unternehmen. Was würdet ihr denn jetzt abschließend den Zuhörern noch mitgeben zum Thema Mut zur Zuversicht?
Das Buch lesen. Ja, Scherz beiseite. Also, ich fände es, also, was ich mich freuen würde, wenn wir durch dieses Gespräch mit dir, Maria, anreizen konnten, dass die Leute selber mal in die Überlegung gehen: Ist es so, wie es ist, für mich eigentlich gerade gut? Das ist immer der Anfang, dass man so eine Selbstwahrnehmung tätigt. Und dann, wenn man das sagt, naja, nicht so richtig, wie hätte ich es gerne? Weil es gilt ja nicht nur für Unternehmen, dass wir da positive Zielbilder brauchen. Es gilt ja für jede Form der Veränderung. Die Energie kommt aus der Zukunft. Wie hätte ich es gerne für mich? Um dann nochmal zu gucken und was von dem, was wir gesprochen haben oder vielleicht sogar was in dem Buch steht oder sonst wo steht, kann ich für meinen Weg gebrauchen, dass ich das gut umgesetzt bekomme. Und deine Hörerinnen und Hörer, denen mutest du ja bestimmt schon viel zu in diesen ganzen Neurothemen. Das heißt, die wissen auch, dass das zwar eine kognitive Entscheidung ist, die man trifft, aber dass der Rest Training ist. Also wir können hier einen Trainingsplan quasi schreiben, aber den Marathon muss man dann schon auch noch, also da muss man schon noch trainieren und üben. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn da so eine Lust entstanden ist, zu sagen, ich mag mal anders mit dem umgehen, was um mich herum ist. Und vielleicht so als Kleine, wie kann sowas eigentlich sein? Ich fahre ja sehr viel Zug zu meinen Vorträgen und ich erlaube mir, wenn ich irgendwo sitze und da sind Nachbarn neben mir, die ganze Zeit durch die Geisterbahn fahren und man hört es ja schon an diesem Rhythmus, also wie bei so einer Wagner-Oper, dann setze ich mich um.
Okay.
Wenn es irgendwie geht, setze ich mich woanders hin, weil ich sage, bei menschlichen Stimmen tritt kein Habituationseffekt ein. Das heißt, wir können nicht hinhören. Wir können es Kopfhörer aufsetzen. Aber wenn ich die gerade nicht habe, dann erlaube ich mir mittlerweile, mich umzusetzen. Letzte Woche habe ich mich fünfmal umgesetzt. Der Schaffner war ein bisschen überfordert, weil er mir sagte, aber ich habe sie doch schon kontrolliert. Der kannte mich dann irgendwann, weil ich das als Selbstschutz tue. Und dass wir auch ein bisschen merkwürdig werden dürfen, wie bei solchen Aktionen, wenn es uns dient, uns gut zu schützen, auch vor der Negativität von anderen Menschen.
Ja, also die Frage, ist es gerade, wie es ist, gut für mich?
Ja.
Und wenn es gerade nicht gut ist, dass man für sich selber auch Maßnahmen ergreift und sich dann eben schützt.
Genau, und immer mit, wie
Und
mag ich es haben?
ich glaube, dieses Wie mag ich es haben, das ist ganz spannend. Ja, es mag auf den einen oder anderen möglicherweise sehr, also mutig wirken, ne? Manche trauen sich das gar nicht zu stellen, aber ich liebe diese Frage, wie mag ich es denn wirklich haben?
Und das wäre dann schon die Übung an sich, zu sagen, ich lasse zu, dass ich mir diese Relevanz, also meinem Erleben diese Relevanz einräume, dass ich mich das fragen darf.
Also ist es gut so, wie es gerade ist? Oder wie möchte ich es haben? Das ist ja dann pure Selbstwirksamkeit. Vera, du hast auch gerade gesagt, ich mute meinen Zuhörern viel zu mit Neurobiologie und so weiter und so fort. Wir wissen ja auch einiges, aber wir haben ja auch im Vorgespräch schon festgestellt, ich habe dieses Buch auch hier liegen, ja, vor mir. Das liegt. Und das Wissen, was drin steckt, also ich habe viel dazugelernt, aber ich wusste einiges und dennoch war ich so dankbar und glücklich, dass dieses Buch hier ist, weil es nochmal alles so verdichtet, eben auf solche Fragen. Ist es gut so, wie es ist und wie mag ich es denn haben? Und es braucht wirklich Training, 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 und zwar jeden Tag aufs Neue. Nur weil ich die Dinge weiß oder das Buch hier liegt, passiert es nicht. Also ich muss genauso, jeden Tag frage ich mich, ist es gut so? Und oft genug, denke ich mir, Mensch, Maria, was machst du denn? Wo leuchtest du denn jetzt gerade die Taschenlampe hin? Das ist doch Quatsch hier, oder? So, muss doch nicht sein. Und ja, das ist wirklich der Schlüssel. Also das zu wissen ist eine Sache. Es täglich zu tun und immer wieder die Taschenlampe ausrichten, ist was anderes. Ja, Dine, was würdest du denn noch unseren Zuhörern mitgeben?
Jetzt auch geschrieben, also wir sind überzeugt, dass die Möglichkeitsräume wachsen, wenn man denn mal einen ersten sanften Taschenlampenstrahl reinleuchtet. Und ich würde mich freuen, wenn sie bei vielen einfach langsam stetig wachsen, erst in den kleinen, bei manchen vielleicht schon gleich in ganz großen Dingen, aber so nach dem eigenen Rhythmus, nach der eigenen Kraft, aber sie werden wachsen.
Ja, jeder Lichtstrahl zählt, den man für sich bewusst leuchtet. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken für dieses wunderbare Gespräch. Vielen, vielen Dank für euren Impuls in Form dieses Buches. Und ich bin gespannt, was als nächstes dann bei euch kommt. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Ganz herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank an dich, liebe Maria. Das war ein tolles Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank, Maria, auch für die vielen tollen Blumenresonanzen, die du uns jetzt auch hier gegeben hast. Danke.
Dank euch. Liebe Zuhörer, auch euch eine schöne transformative Zeit. Viel Leuchten eurer Taschenlampe auf die zuversichtlichen, positiven Dinge hin. Es lohnt sich. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Maria.